NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. August 1516. Der Begräbnistag des niederländischen Malers Hieronymus Bosch.
Die einstürzenden Neubauten haben eine Arche Noah für Durchgeknallte besungen. The Ship of Fools. Seit Urzeiten ist dieses Schiff unterwegs. Und schon oft sind ähnliche Modelle an Felsen zerschellt, weil das Personal lieber wilde Gesänge anstimmte und den Rausch feierte, statt sich um Eisberge zu kümmern. Ja, es handelt sich um ein Narrenschiff. Eine Legende namens Hieronymus Bosch hat es gemalt, zwischen 1500 und 1510. Das Bild hängt in Paris. Was ist zu sehen?
So auf den ersten Blick sieht der heutige Betrachter vielleicht eine lustige Gesellschaft, die singt und musiziert und trinkt und isst und sich der Liebe hingibt oder das bald tun wird.
Der Kunsthistoriker Stefan Fischer.
Einige schwimmen im Wasser herum, aber es gibt auch einige Hinweise, die doch zeigen, dass hier Bosch das Ganze ins Ironische und Übertriebene dreht. Die Eule, die ganz oben am Mast den Betrachter anschaut, das sind so dezente Hinweise, dass hier zu viel Feiern ist und zu viel Weltvergessenheit.
Das Narrenschiff erinnert an ein Bild von Peter Bruegel. Einige Blinde halten sich aneinander fest und landen im Graben.
Das ist natürlich auch parodistisch zu verstehen als Narrenschiff, eine Anspielung auf das Kirchenschiff, auf die kirchliche Gemeinschaft, auf die Gemeinschaft der Christen, die sich eben zu einem höheren Ziel zusammenfindet. Aber hier geht es einfach nur darum, in den Tag hineinzuleben.
Kein Steuermann weit und breit. Auch kein Kapitän.
Da ist jemand, der Ausschau hält. Man sitzt eben die Eule als Symbol der Verblendung, des Bösen, der Sünde. Also das Schiff steuert irgendwo hin.
Unser Schiff steuert gen Westen. Von Köln nach Rotterdam. Dort geht es vor Anker. Fortsetzung der Fahrt mit einem Heuwagen. Eines von Boschs Gemälden zeigt uns so ein Gefährt. Auf nach Sertogenbosch, wo der Meister um 1450 geboren wurde, wo er gemalt hat und wo er 1516 gestorben ist, Anfang August. Auf dem Marktplatz kämpfen die Motoren der Reinigungsfahrzeuge gegen die Rathausglocken. Gleich hinter dem Denkmal des größten Sohns der Stadt befindet sich ein Laden, der sich auf Bosch spezialisiert hat. Postkarten, Radiergummis, Bleistiftanspitzer, Schlüsselringe und sonstiger Kleinkram. Der Laden hat es faustdick hinter den Ohren. Und der Verkäufer hinter der Theke weiß das.
Hat hier gemalt. Seinen Vater und seinen Onkel und seinen Bruder. Im Keller, ne? Der Keller ist von, ich glaube, von 1200.
Prall gefüllte Regale mit Bosch-Devotionalien.
Ja, er hat viel gemalt vom Himmel und von der Herr.
War Bosch ein Maler Gottes oder des Teufels?
Na, ich denke, der Maler des Teufels.
Daher also hat der Mann sein teuflisches Gelächter. Sein Laden heißt Der kleine Winst. Was bedeutet das?
Wenn man nicht so viel verkauft, hat man einen kleinen Gewinn. So heißt das, einen kleinen Gewinn.
Aber er ist trotzdem froh über das Geschäft, vor dem seit 2009 ein Denkmal steht für Hieronymus Bosch.
Das stand Jahre vorher bei dem Stadthaus. Und da hat man auch hingestellt, vor das Haus hier.
Der Regen treibt den Besucher in einen Buchladen. Im Schaufenster Neuerscheinungen über Bosch zum 500. Todestag. Vom Buchhändler ist zu hören, dass er mit 6 Jahren große Reproduktionen des berühmtesten Bilds von Bosch gesehen hat, Garten der Lüste, anlässlich der Ausstellung von 1967. Und? Haben Sie ihm geschadet, die Orgien? Sind irgendwelche Spätfolgen bei ihm aufgetreten? Ganz und gar nicht.
Ich bin damit aufgewachsen. Ein sehr guter Maler, mit wie heißt das auf Deutsch, auf Niederländisch hieß das Plaggeisten.
Plagegeister. Er lernte, dass dieser Maler ein Lebenskünstler gewesen sein muss, ein Gärtner im Garten der Lüste.
Jeden Tag laufte ich nach der Schule und passierte die Aufstellung. Ich fand das nicht erschrecklich. Da ist immer Licht und
Schatten.
Ja, ohne das ist da kein Leben. Lebenskünstler.
Dabei liegt im Buchladen eine brandneue Publikation aus.
Der Maler der Teufel.
Ein Kunde nimmt jedes neue Buch über Bosch in die Hand. An ihn die Frage, ob wir in Bosch einen einseitigen Diaboliker sehen müssen. Aber nein.
Auch ein vielseitiger Künstler. Er macht viel mehr als teuflische Bilder. Es sind auch schöne Bilder. Aber der Teufel ist eine Art Abwehr und Erkennung der Diversität des Lebens, glaube ich.
Wer es gelernt hat, sich auf den Teufel einzustellen, hat auch gelernt zu leben.
Ja, wenn Sie in die Kathedrale gehen.
Hier hat Bosch gearbeitet, nicht weit vom Buchladen.
Dann sehen Sie auch Heilige, Teufel und aller Art Getier. Das gehört alles zum Leben.
Teufelskünstler oder Künstler des Teufels? Beides, sagt Charles de Moy, Direktor des Nordbrabantischen Museums in 's-Hertogenbosch, wo zum Jubiläum des Malers 2016 eine wunderbare Ausstellung zu sehen war. Bis sie nach Madrid reiste, ein wahres Eulenstelldichein.
Die Ausdruckung Teufelsmaler stammt aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. 60, 70 Jahre nach seinem Tod war er ein Vorbild für andere Künstler. In seinen Gemälde gibt es überall die Eule.
Das Symbol des Teufels. Der führt seine Kolonnen an gegen die Engel. Der Kampf des Guten gegen das Böse und umgekehrt. Davon muss Bosch besessen gewesen sein.
Immer wieder die Botschaft, ein Mensch ist ein Pilger im Leben und er macht eine Reise zum Tod.
Das Leben als Gratwanderung.
Und man soll das Vorbild von Christ und seiner Heilige folgen, um im Himmel zu kommen. Aber ja, das Böse ist überall.
Der Unterschied, der zwischen den Gemälden dieses Mannes und denen anderer besteht, liegt darin, so schrieb ein Zeitgenosse, dass die anderen den Menschen so malen, wie er von außen aussieht, während er den Mut hat, ihn so zu malen, wie er im Inneren ist. Einen Psychopathen haben Interpreten in Bosch gesehen, einen Analerotiker. Hexensalbe und psychedelische Drogen soll er genutzt haben. Mit Geheimlehren ist er in Verbindung gebracht worden. Alchemist und Astrologe sowieso. Einige Bosch-Kenner munkeln, er sei Mitglied eines illegalen Netzwerks gewesen. Stefan Fischer ist da skeptisch.
Da gibt es keine historischen Hinweise, dass Bosch irgendwie mit einer Sekte zusammengearbeitet hätte. Im Gegenteil, er war ja Teil der Liebfrauenbruderschaft. Er lebte in einem Haushalt, nicht nur mit einer Frau, auch mit Werkstattmitarbeitern, mit einer Magd. Also er war sozusagen eine mehr oder weniger öffentliche Person und da war es nicht möglich, dass er ein Sektenmitglied war.
Sonst wären der Maler und seine Kunden ins Visier der Inquisition geraten. Dazu aber gibt es keinen Hinweis. An Bosch scheiden sich die Geister. Boschs Monster blieben lange unentdeckt und sind noch immer nicht entschlüsselt. Wie ist der Berliner Bosch-Kenner Stefan Kemperdick auf den Monstermaler gestoßen?
Das tritt ja meistens etwa in der Zeit der Pubertät ein. Und natürlich ist es so, dass man dann mit 15 oder sowas, 14, 15, irgendwo auf Hieronymus Bosch stößt. In den 70er Jahren, da ließ sich das auch damals schon nicht vermeiden, dass man das mal irgendwo sieht, abgebildet, nicht im Original. Klar, dann findet man das großartig. Erstmal, weil es so fantastisch ist.
Und rätselhaft.
Und dieses Surreale, das ist was für Jugendliche, findet man ganz toll, so dieser Fantasy-Krempel. Aber 30, 40 Jahre später ist es eigentlich so, dass man den Künstler für wesentlich subtilere Eigenschaften schätzen gelernt hat. Dieses wunderbare Kolorit, die Leichtigkeit, mit der er also den Pinsel führt, seine wirklich schönen Landschaften. Und das gibt einem zum Schluss fast mehr als die komischen laufenden Eier oder sonstigen Monsterwesen, die es da gibt.
So ist man wenigstens nicht in die Versuchung gekommen, sich in Salvador Dali zu verknallen. Obwohl Versuchung ein Hauptthema ist bei Bosch.
Genau. 400, 500 Jahre später hat sich eben dieses Fantastische ein bisschen abgenutzt. Und da ist natürlich dieses Gespenst Dali, das ist quasi die ganz große Bedrohung. Da dräut das Ungeheuer Kitsch. Das Teufelchen, was in der Höhle sitzt und sich unweigerlich auf Bilder stürzt, die irgendwie etwas mit Bosch zu tun haben.
Teufelchen, Gespenster, Ungeheuer. Ja, hier kommt der Lustgärtner ins Spiel, Garten der Lüste. Ein dreiteiliges Werk, ein Triptychon, das der Prado zwar nicht unter Verschluss hält, aber es darf Madrid nicht verlassen. entstanden zwischen 1495 und 1505, Höhepunkt jeder Reise zu Bosch. Und wieder kommen Tierliebhaber auf ihre Kosten. Giraffen, Einhörner, Füchse, Hähne und das fliegende Personal nicht zu vergessen. Wenn jemand Ornithologe war, dann Bosch. Zoodirektor hätte er werden können, mit einem besonderen Hang zu kleinen Monstertieren. Zum Fanclub dieser Bestien hat Stefan Kemperdick noch nie gehört. Er liebt Boschs Landschaften.
Wirklich mit das Schönste, was es um 1500 gibt. Und die kleinen Monstren, mein Gott, ja, das ist so der Augenfang für das breite Publikum. Und wenn man von Kunst nicht viel versteht, findet man die Monstren toll. Als Maler und Künstler ist Bosch noch ein ganz anderes Kaliber.
Wo dieses andere Kaliber zum Vorschein kommt? Bei den Zeichnungen.
Die kann man auch sehr gut sehen, obwohl die jeweils nur mit 30 Lux beleuchtet sind. Und es sind wunderschöne Zeichnungen.
Der Museumsdirektor de Moy kommt aus dem Schwärmen nicht heraus.
Ja, in Zeichnungen kann man Bosch kennenlernen. Er übt, er probiert alle Formen aus. Im Gemälde sieht man das Endprodukt. Aber in die Zeichnungen sieht man seine Kreativität und wie er immer versucht, neue Wege zu bewandeln. Und das macht die Zeichnungen sehr, sehr interessant für uns.
Eine seiner besten Zeichnungen trägt den Titel »Das Feld hat Augen und der Wald hat Ohren«. Genau das sehen wir. Eine Welt, in der die Geheimdienste noch in den Kinderschuhen steckten. Aber die Natur sieht und hört alles. Kein Wunder, mit Augen, die aus dem Boden blicken, und mit Ohren, die so groß sind wie Sträucher. Lange konnte man sich nicht erklären, so Stefan Fischer, wie ein Zeitgenosse von Leonardo da Vinci und Albrecht Dürer derartige Bilder entdecken konnte.
Ja, war sicher ein eigenständiger Geist, aber er musste natürlich Rücksicht auf sein Umfeld nehmen und seine Auftraggeber. Man war durchaus in dieser Zeit offen für neue Bilderfindungen und hat sich ja vielleicht geradezu verlangt, also zumindest was die gebildeten Schichten und den Hochadel anging.
Komik, Humor und Gelächter. Das ist ein Dreiklang, den Klerus und Adel gern dem Volk überlassen haben.
Zumindest bei den Geistlichen und dem Bosch-Umkreis muss sicher schon gelacht worden sein. Also bei Bosch gibt es doch etliche Motive, die seine Zeitgenossen doch auch zum Lachen gebracht haben. Auch wenn sie moralisch erscheinen, also voller Normen und Werte sind, aber es wird doch so oft mit Ironie, mit Parodie gespielt. Ich glaube, da konnte sich keiner entziehen.
Für Stefan Fischer war Bosch kein Pessimist. Und ganz sicher sei er nicht von Teufelsvisionen geplagt worden. Woher diese Zuversicht?
Die Dämonen und Teufel, die wir bei ihm sehen, sind ja doch auch oft komisch und eigentlich gerade nicht gedacht, dass man nur Angst davor hat, sondern dass man eigentlich auch erkennt, wie man sich richtig verhalten sollte.
Bosch, der alles im Dunkeln lässt? Nein, er ist auch ein Mann der Entschiedenheit.
Es ist eine klare Aufforderung, in seinen Bildern zu sehen, sich selbst anzustrengen. Es ist nicht irgendwie Schicksal oder vom Stand abhängig, ob man in den Himmel kommt. Man kann auch selbst etwas tun.
Hat Bosch Humor?
Ich wollte noch mal auf den Punkt bringen, dass doch der Humor bei Bosch immer viel zu kurz kam und selten gesehen wurde. Man hat ihn oft viel zu sehr als Verbissenen gesehen.
Genau das meint auch ein Kunde im Buchladen von Zertogenbosch. Er erinnert sich an eine Lesung des israelischen Schriftstellers Amos Oz.
Und er hat gesagt, Terroristen haben keinen Humor. Wenn sie das haben, dann können sie keinen Terror machen.
So gesehen gehörte mit Bosch ein Humorist zur Terrorabwehr. Stefan Fischer hat in seinem Bosch-Buch »Im Irrgarten der Bilder« für uns einen Rat versteckt. Nicht so viele Bilder konsumieren.
Ich bin davon überzeugt, dass Bosch immer noch sehr aktuell ist, dass der innere Frieden, die innere Schönheit sozusagen dann, etwas überspitzt formuliert, ja, wahrscheinlich wichtiger sind. Also wirklich mal die Augen zuzumachen und eben auszuwählen in diesem riesigen Angebot, das heute natürlich noch viel größer ist als damals in der Welt von Bosch.
Und über einen Mangel an schrecklichen Bildern müssen wir uns nicht beklagen.
Der Schrecken ist immer aktuell, also da war es wahrscheinlich zu Boschs Lebzeiten auch nicht viel schlimmer als heute.
Im Zeitzeichen erinnerte Jürgen Wehrt an Hieronymus Bosch, der heute vor 500 Jahren begraben wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.